Und heute sprechen wir über Freude. Das Lied haben wir lange nicht gesungen und ich habe Don extra gefragt diese Woche, ob er das Lied singt. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte, dass du das nicht. Ich wollte das Lied singen. Freut euch im Herrn alle Zeit noch mal, sage ich, freut euch. Kennt ihr das Lied noch?
Ja.
Oh, ja. Es ist ein Kanon. Mal gucken, wie ich euch trenne. Freut euch im Herrn alle Zeit noch mal, sage ich, freut euch im Herrn alle Zeit noch mal, sage ich, freut euch, freut euch, noch mal sage ich, freut euch, freut euch. Nochmal sag ich, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmal sag ich, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmal sag ich, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmal sag ich, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmal sag ich, freut euch, freut euch. Nochmal sag ich, freut euch, freut euch, freut euch. Nochmal sag ich, freut euch. Freude. Was ist besonders für dich, wenn du über dieses Thema denkst? Freude. Wenn du das Wort Freude hörst, was ist besonders für dich? Erster Gedanke. Oh nein, Karl fragt. Nein, zweiter Gedanke dann. Kyle stellt eine Frage und ich muss antworten. Du darfst antworten.
Lachende Kinder.
Lachende Kinder, oh, gut. Erster Gedanke, Freude. Bitte? Gute Laune? 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 Schweres Wort. Super. Gute Laune, ja? Friede in der Seele. Sehr gut. Ich habe eine neue Übersetzung entdeckt diese Woche. Das Buch von Roland Werner. Es gibt einen Mann in den Staaten, hat seine eigene Übersetzung gemacht. Jetzt ist sein Name weg. Und danke, Eugene Peterson. Und manchmal ist seine Übersetzung sehr gut, aber muss man immer vergleichen mit einer, wie Christian gesagt hat, eine richtige Übersetzung. Wie Elbefeld oder Schlachter oder sowas. Mal gucken, was ihr denkt heute. Dieses Lied kommt eigentlich aus Philipper 4,4. Freut euch zu jeder Zeit, den ihr gehört, zum Herrn. Ich wiederhole es. Lebt voller Freude. Nicht nur in der Weihnachtszeit, nicht nur, wenn wir irgendwie fröhlich sind, freut euch zu jeder Zeit. Diese Worte hat Paulus zu der Gemeinde Philippi geschrieben. Philipperbrief ist ein Gefängnisbrief. Einer von den Gefängnisbriefen, die Paulus geschrieben hat, als er im Gefängnis war, in Rom, unter Hausarrest. 40 Jahre vor Christus wurde Philippi zur römischen Kolonie. Und die Menschen in der Stadt, waren sehr stolz darauf, dass sie zu Rom jetzt, zu diesem großen Reich gehören. Dass ihre Stadt eine Kolonie war, dass, dass sie römische Bürger, sie hatten ein Bürgerrecht als Römer. Und dass Paulus die Christen als Himmelsbürger bezeichnete in diesem Brief, finde ich sehr gut. Es war sehr angebracht. Denn die Philipper rühmten sich ihres römischen Bürgerrechte. Im zweiten Kapitel haben wir eine sehr bekannte Stelle, Kapitel 2, 2. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. In Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Das heißt wie ein Lebensstil, oder? Ein Leben, das man so lebt, weil wir erkannt haben, was Jesus für uns getan hat. Lebt alle nach dem Vorbild, das ich euch gegeben habe, liebe Geschwister. Und schaut genau auf die, die ihr Leben so führen. Denn ihr habt ja unser Leben als Beispiel. Denn viele leben, und ich habe euch immer wieder davor gewarnt. Und jetzt sage ich unter Tränen, als Menschen, die den Kreuzestod des Messias und alles, was er bedeutet und bewirkt, ganz und gar ablehnen. Auf solche Menschen wartet am Ende ihr Untergang. Ihr Gott ist ihre eigene Begehrlichkeit. Sie sind stolz auf das in ihrem Leben, wofür man sich in Wirklichkeit schämen muss. Und interessieren sich nur für irdische Angelegenheiten. Aber für uns ist nur das von Belang, dass wir Bürger der Welt Gottes sind. Bürger des Himmels. Himmelsbürger. Oder als jemand bei uns einmal gesagt hat, Himmelsheimer, fand ich auch gut. Und in der Erwartung leben, dass der Messias Jesus, der Herr, als Retter von dort her wiederkommen wird. Er wird uns umwandeln. Unser Körper, der von Niedrigkeit geprägt ist, wird genauso werden wie sein Körper, der von Gottes Herrlichkeit durchdrungen ist. Das wird er durch dieselbe Kraft tun, mit der er sich alles, was existiert, untertan machen kann. Noch eine Frage. Wie lebst du? Ist das eine Werbung? Lebst du auf einem begrenzten Niveau? Ich meine, freust du dich nur auf irdische Belange und Angelegenheiten? Betonung auf das Wort nur. Natürlich dürfen wir auf irdische Sachen uns freuen. Als Geschenk von Gott, was er uns gegeben hat. Aber im Ganzen will Jesus uns viel mehr geben. Viel mehr Tiefe für unsere Freude. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, hat Nehemiah gesagt, Nehemiah 8, Vers 10. Sie bauen gerade die Mauer in Jerusalem auf. Das Volk ist wiedergekommen aus Babylon. Die wurden verbannt, mitgenommen aus Jerusalem nach Babylon. Und jetzt kommen sie zurück. Und ihre Stadt legt, die Mauer legt, die Häuser legen, die Steine legen herum. Sie bauen die Mauer wieder erstmal wieder auf. Und dann sagt Nehemiah, Ezra, bringt das Gesetz, lest es mal vor, Wir lesen es zusammen. Oder ihr hört zu, als Ezra das Gesetz vorliest. Und sie fangen an zu weinen, das Volk. Vielleicht haben sie erkannt, wir haben nicht so gelebt, wie Gott es will. Und sie fingen an zu weinen. Dann sagt Nehemiah, die Freude, weine nicht, die Freude am Herrn ist euer Stärke. Feiern wir zusammen, dass Gott da ist für uns. Max Lucado, ich zitiere einiges von ihm heute, er hat ein Interview gegeben, wo er über seine Beziehung zu seinem Vater gesprochen hat. Was er sagt hat, er erzählt gerne Geschichten. Und diese Geschichte hat mich angesprochen. Ich hoffe, das spricht dich heute an. Er sagte, als ich ein kleines Kind war, sagte mein Vater, ein Mann, der wenige Worte gebraucht hat, zu meinen Brüdern und mir, Jungs, an Weihnachten geht es um Jesus. Max Lucado ist in der Gemeinde Christi aufgewachsen. Und allgemein haben die Gemeinden Christi nichts über Jesus gesagt, über Weihnachten. Die Betonung war nicht auf Jesus, weil wir betonen das jeden Sonntag im Jahr. Und sie hatten Angst, extra zu betonen, Jesus zu betonen über Weihnachten. Aber sein Vater offensichtlich war anders. Es geht um Jesus. Max Lucado schreibt, ich dachte darüber nach, was er sagte, und begann, die Weihnachtsfragen zu stellen. Was hat das mit dem Baby in der Krippe auf sich? Wer war es? Was hat seine Geburt mit mir zu tun? Seitdem stelle ich sie immer wieder, diese Fragen. Ich liebe die Antworten, die ich gefunden habe. Zum Beispiel diese. Gott weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Wenn ich mit ihm über Deadlines, lange Warteschlangen oder schwierige Zeiten spreche, versteht er das. Er hat das schon erlebt. Er war schon hier. Wegen Bethlehem habe ich einen Freund im Himmel. Wegen Bethlehem habe ich einen Retter im Himmel. Weihnachten beginnt, was Ostern feiert. Das Kind in der Krippe wurde zum König am Kreuz. Und weil er das getan hat, gibt es keine Punkte in meiner Akte, nur Gnade. Sein Angebot hat kein Kleingedrucktes. Er hat mir nicht gesagt, mach dich sauber, bevor du reinkommst. Er bot mir an, komm herein und ich werde dich reinigen. Nicht mein Griff nach ihm ist wichtig, sondern sein Griff nach mir. Und sein Griff ist sicher. Genauso wie seine Gegenwart in meinem Leben. Gott ist immer nah, immer für uns, immer in uns. Wir mögen ihn vergessen. Aber Gott wird uns nie vergessen. Wir sind immer in seinen Gedanken und Plänen. Er nannte sich selbst Immanuel, was Gott mit uns bedeutet. Ich weiß nicht, wie es euch geht heute. Für manche ist Weihnachten pur Stress. Zu viele Extratermine. Geschenke müssen gekauft werden. Ein Geschenk für jeden. Plätzchen backen, etwas Besinnliches posten, jeden Tag sogar. Ah, Mann, wir müssen für Heiligabend das Theaterstück üben. Ich warte. Okay. Meine Frau will all die Weihnachtssachen aus dem Keller holen. Das tue ich zum großen Teil. Aber das Haus dürfte Lara und Susan dekorieren. Das habe ich leicht in dem Fall. Weihnachtsfeier mit den Kollegen, ein Besuch gestatten auf dem Weihnachtsmarkt, manchmal sogar in Kassel. Und die Freude geht flöten, geht verloren. So viele Menschen vergessen die reale Geschichte und was es bedeutet. Egal wann man Weihnachten feiert oder ob man Weihnachten feiert, die Tatsache ist, dass Gott Mensch wurde. Freut euch im Herrn. Alle Zeit. Max Lucado nochmal. Ich glaube, dass die Bibel eine Geschichte erzählt, die wir als wahr erkennen, anerkennen. Ich meine nicht nur, dass sie eine präzise Geschichte erzählt, obwohl es bemerkenswert ist, dass die Bibel auch nach mehr als 2000 Jahren weltlicher Kritik noch Bestand hat. Was ich meine ist, dass ihr Bericht über die Menschheit und die Welt, in der wir leben, wahr ist. Die Betrachtung der Bibel kann so sein, als würde man jemandem begegnen, den man nicht kennt und der einen auf seltsame Weise sehr gut zu kennen scheint. Es ist manchmal unheimlich, wenn man die Bibel liest, fragt man sich manchmal, woher weiß dieses Buch das über mich? Woher weiß es über unsere Welt? Vor allem, wenn es vor so langer Zeit geschrieben wurde. Wenn du die Bibel liest, ist es, als ob sie dich liest. Lassen wir seine Geschichte an uns heran. Ich weiß, ich erlebe das auch. Das Leben ist manchmal nicht easy. Manchmal denken wir, boah, ich gebe auf. Oder wie eine gute Freundin der Familie, als ich studiert habe in Oklahoma, einmal gesagt hat, wir haben uns zufällig getroffen auf dem Heimweg, mussten über den Campus laufen. Und zufällig waren wir spät abends gemeinsam auf dem gleichen Weg. Und wir kannten uns sehr gut vom Kleinen auf. Ihr Vater, mein Vater haben Freizeiten zusammengeführt in Texas. Sie hat gesagt, ach Kyle, ich wünsche mir, dass der Herr jetzt kommt. Sie war am Ende, sie sagt, ich bin so müde. Naja, sie hat ihre Doktorarbeit in Pädagogik auch geschrieben und ist später Professorin geworden. Aber I get it. Ich verstehe, dass wir manchmal am Ende unserer Kräfte sind. Trotzdem stelle ich diese Frage, stelle ich euch diese Frage. Was tust du regelmäßig, um wahre Freude wieder zu finden? Oder zu erleben? Oder etwas tust, worüber du dich freuen kannst. Sorry, dass ich Max so viel zitiere. Aber diese Gedanken fand ich auch gut. Bethlehem war nur ein Anfang. Ich nenne seinen nächsten Auftritt Bethlehem Akt 2. Diesmal wird es jedoch keine Stille nachgeben. Der Himmel wird sich öffnen, die Trompeten, ja, Trompeten, werden erschallen und ein neues Reich wird beginnen. Er wird die Gräber leeren, den Winter des Todes zum Schmelzen bringen. Er wird seinen Daumen auf die Wange der Menschen drücken und alle Tränen abwischen. Verschwindet Kummer, Krankheit, Rollstühle und Krebs. Genug von euch Angstschreie und Schreckensnächte. Tod, du stirbst. Leben, du herrschst. Die Krippe fordert uns auf zu glauben, dass das Beste noch vor uns liegt. Und das könnte schon heute beginnen. Das erste Weihnachten war so ein Ärgernis. Ein König gibt einen Befehl und Maria und Josef laden sich auf einen Esel, oder sie zumindest, und reisen in Josefs Heimatstadt. Was für ein Qual! Die Frau ist hochschwanger. Hallo? Ich staune, wenn ich Leute sehe, die schwanger sind auf einem Fahrrad. Wow. Aber ein Esel für so lange Stunden, so viele Stunden. Aber es gab keinen Platz zum Übernachten. Ein paar weise Männer kommen vorbei und bringen Geschenke. Hirten werden von Engeln besucht. Das war alles so ein riesiger Aufwand. Und dann, als das Kind klein war, müssten sie nach Ägypten fliehen. Aber Gott tut etwas, wenn das Leben mühsam ist. Gestern bin ich endlich wieder draußen Rad gefahren. Ich bin mehrere Wochen im Keller gefahren. Wisst ihr, wie langweilig es ist, in einem Keller Fahrrad zu fahren? Ich habe so viel Freude erlebt gestern und gleichzeitig Schmerzen. Auf eine Steigerung habe ich geguckt, Puls 188. Das soll ich nicht. Ich sollte nicht über 180 kommen. Freude und Schmerzen gehören manchmal zusammen. Und Gott tut etwas in uns. Damals, er bringt Engel zum Singen, schickt ein Licht, das sich über den Himmel wölbt und hilft einem jungen Mädchen zu reflektieren, dass sie den Erlöser der Welt in sich trägt. Er erinnert uns daran, dass das Leben mehr ist als das, was wir sehen. Und er erinnert uns daran, was Paulus später geschrieben hat. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Vielleicht haben wir noch Zweifel. Sind wir ungewiss? Stimmt das, Kyle? Ein Problem haben manche mit der Tatsache, dass Jesus uns dich retten kann. Dann fordere ich dich auf den Namen Jesus zu schauen. In Matthäus 1, ab Vers 20, wollen wir gleich lesen. Das ist das Gespräch zwischen Josef und dem Engel. Gleich nachdem Josef aufgrund des Gesetzes überlegt, sich, wie es sagt, so geschrieben ist, stillschweigend von Maria scheiden zu lassen. Er wollte sie nicht bloßstellen. Er wollte aber das Richtige tun. Und als er noch darüber nachdachte, geschah es. Gottes Bote erschien ihm in einem Traum und sagte, Josef, du Nachkommen Davids, hab keine Angst, Maria als deine Ehefrau aufzunehmen. Denn das neue Leben, das in ihr entstanden ist, stammt vom Heiligen Gottes Geist. Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird, wie der Name sagt, sein Volk von allen Sünden befreien. Es ist schwer, auf Deutsch, auf Englisch, ich weiß nicht, mit Russisch oder Ukrainisch, ob das möglich ist, zu sehen, zu erkennen, mit diesem Namen Jesu. Im Hebräischen ist der Name Jesus, Anne, wie heißt es?
Yeshua.
Das habe ich verstanden, habe ich, sag nicht wo, wahrscheinlich Wikipedia, gelesen, dass Yeshua ist eine Abkürzung von Jehoshua, was Jahwe rettet bedeutet. Wer war dieser Jesus? Gott rettet. Wozu ist Jesus gekommen? Gott rettet. Jesus war Gott. Lies mal Johannes Kapitel 1. Das gibt uns wenn wir nur auf Weihnachten konzentrieren, Johannes 1 gibt uns einen Blick, der weit hinausgeht. Gott rettet. Nicht Gott fühlt mit, kümmert sich, hört zu, hilft oder applaudiert. Gott rettet. Er wird sein Volk von seinen Sünden erretten, heißt es. Es mag sein, dass Gott uns nicht vor unfreundlichen Nachbarn, mürrische Kollegen, Feinden, Herausforderungen oder Schwierigkeiten rettet. Vielleicht doch. Aber er rettet uns von unseren eigenen Sünden. Wenn du denkst, wieso soll er das tun? Ich bin ein guter Mensch. Komm hier vorne und redet mit mir nachher. Keiner Mensch ist gut genug, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das macht die Bibel uns deutlich und klar. Freue dich, Welt, dein König kommt. Vielleicht stellt ihr auch die Frage, warum? Warum will er uns retten? What's the big deal? Wieso ist das so eine große Sache? Gott hat große Pläne für dich. Und für mich. Er sucht sich ein Volk, das mit ihm im Himmel sein wird. Er wird diesen Planeten und sein Volk in die Herrlichkeit des Gartens Eden zurückverwandeln. Vollkommenheit? Ja. Es wird perfekt sein. Gerecht wird Gerechtigkeit herrschen im Himmel. Ja, vollkommen. Und was ist mit dem Zusammenleben? Wir werden eine perfekte Harmonie erleben. Kein Krieg, kein Leid, keine Krankheit, kein völliger Santa Claus in einem roten Anzug. Sondern wir erwarten einen großen König auf einem weißen Pferd. Ich bin bereit. Du auch? Wenn du nicht bereit bist, nochmal mit mir vorne, reden wir zusammen. Dann lass uns freuen, dass wir in seinem Reich jetzt leben. Diese intime Beziehung, was man Gemeinschaft nennt, feiern können. mit unserem Schöpfer. Gott will uns seine Freude schenken, die über alle Sorgen, Probleme und Schwierigkeiten ragen kann. Wir müssen ihm nur unseren Glauben schenken. Amen. Zwei Fragen könnt ihr überlegen, heute mit nach Hause nehmen. Was ich vorhin gefragt habe, was ist besonders an Freude für dich? Was macht dir eine Freude? Wann erlebst du, erfährst du Freude? In der Natur, wo du Gott anbeten kannst, mit ihm reden kannst, weg von Lärm, weg von vom Fernseher, weg vom Telefon, na, Handy ist dabei, aber auf lautlos bitte, stellen. Einfach Zeit mit ihm genießen. Was macht dir eine Freude? Was tust du regelmäßig, um wahre Freude wieder zu finden? Betonung auf wahre. Zu erleben. Oder etwas tust, worüber du dich freuen kannst. Überleg diese Fragen mal. Nimm sie nach Hause. Gott will uns Freude schenken. Nimmst du das auf? Im Empfang. Beten wir zum Schluss. Herr, danke, dass du so viel für uns vorbereitest, versprochen hast und dass du, wie wir vorhin mit Don gelesen haben, dass du hältst dich fest an deinem Bund, an dein Versprechen. Vater, wir freuen uns, dass wir zelebrieren können, dass ein Kind geboren worden ist, dass du zu uns gekommen bist. In diesem kleinen Baby, Jesus Christus. Gott, das ist dein Wunsch, uns zu retten. Und du wartest auf uns, auf eine Antwort. Danke, dass du uns nie aufgibst. Und dass du uns Leben schenken willst. Und eine Freude am Leben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Geht aus gesegnet in dieser Welt. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Leben braucht unser Segen. Sei ein Segen für jemanden sein diese Woche. Wir haben Zeit für Gemeinschaft, für Kaffee und manchmal was anderes. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Gott segnet euch.